Radio 1.
Chemie und Physik sind nicht immer da, wo es stinkt und kracht, also im Labor. Denn wissenschaftliche Experimente werden ganz häufig am Computer simuliert in Modellberechnungen. Manche davon sind so komplex, dass die schnellsten Computer wochenlang rechnen müssten, um zu einem Ergebnis zu kommen. Zum Beispiel, wenn sie die atomaren Wechselwirkungen zwischen Atomen und Molekülen vorhersagen sollten, um zum Beispiel Aussagen zu treffen über die Stabilität eines neuen Stoffes. Forscher an der Universität des Saarlandes haben jetzt eine Methode entwickelt, diese Zeit erheblich zu verkürzen. Der Mathematiker und Physiker Dr. Andreas Buchheit kann uns verraten, wie das geht. Herr Buchheit, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Karkowski.
Angenommen, ich bin Chemiker. Ich möchte ein neues Material erfinden, sagen wir mal einen Supraleiter, um Solarstrom möglichst verlustfrei aus der Sahara nach Europa transportieren zu können. Wie simuliere ich sowas normalerweise am Computer?
Ja, dort treten ganz, ganz schwierige Berechnungen auf. Und grundlegend hat man das Problem, dass in so einem Stoff einfach sehr, sehr viele Teilchen enthalten sind. Typischerweise sind das oft mehr als 10 hoch 23 Teilchen in einer Probe. Und wenn man jetzt diese Eigenschaften des Materials berechnen möchte, ja, dann muss man ausrechnen, wie alle Teilchen miteinander wechselwirken. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, denn man muss sehr, sehr große Summen berechnen.
Mhm. Sie haben nun eine Abkürzung entwickelt mit Hilfe der Epsteinschen Zeta-Funktion. Ich habe mir die gestern von ChatGPT in einfacher Sprache für Kinder erklären lassen und immer noch nicht verstanden. Wollen Sie es nochmal versuchen?
Ich versuche es mal. Man kann sich, ja, Atome, das ist immer ein bisschen unpersönlich. Stellen wir uns das mal so vor, dass die Teilchen miteinander reden wie Personen. Und ja, jetzt haben wir natürlich 10 hoch 23 Personen, das sind ganz, ganz viele. Und die Epsteinsche Zeta-Funktion, was die macht, ist, es gibt eine Person in der Mitte, nennen wir die mal Bob, und der nimmt ein Megafon heraus und spricht mit der gesamten Menge, stellt eine Frage und die Menge antwortet. Und Bob merkt sich, was die Menge gesagt hat. Und das ist praktisch in bildlicher Form das, was die Epsteinsche Zeta-Funktion tut. Die Konversation einer Person in der Mitte mit allen anderen Personen zusammen.
Und Sie haben nun diese Zeta-Funktion vereinfacht, sodass Sie keinen Supercomputer mehr brauchen für diese komplexen Berechnungen, sondern nur noch Ihren Büro-PC. Wie haben Sie das gemacht?
Genau, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ja, dadurch, dass Bob nicht zu jeder einzelnen Person gehen muss und sich mit der unterhält, sondern eine Möglichkeit hat, mit allen gleichzeitig zu reden und einfach dieser Gesamtkonversation zuzuhören, dadurch wird es viel einfacher. Jetzt gibt es allerdings ein großes Problem, denn in der Festkörperphysik ist nicht nur das Gespräch zwischen zwei Personen wichtig, sondern tatsächlich auch zwischen allen drei Personengruppen. Und dort wird es schwierig, denn wir haben 10 hoch 23 Personen, aber wenn eine Person sich mit jedem Paar von zwei Personen unterhalten möchte, ja, dann sind das 10 hoch 46 Kombinationen. Und dann muss selbst ein Supercomputer wochenlang rechnen, um dort ein Ergebnis zu erhalten.
Und die Abkürzung?
Die Abkürzung ist nun folgende. Wir haben uns gemerkt, diese Zeta-Funktion, das ist die Konversation von Bob mit allen. Und jetzt stellt sich heraus, dass diese komplizierteren Konversationen von zwei Personen und eine dritte Person kommt vorbei, wieder beschrieben werden kann durch diese ursprüngliche Konversation von einem mit allen. In der Praxis sieht das so aus, dass man diese Zeta-Funktion nimmt. Man multipliziert die dreimal miteinander, also Zeta mal Zeta mal Zeta. Und dann gibt es noch einen letzten Schritt. Dann mittelt man noch einmal über die Frequenz des Megafons. Und es stellt sich heraus, dass das Ergebnis tatsächlich genau diese komplizierten Kombinationen von Dreikörperkonversationen oder Dreikörperwechselwirkungen in der Chemie dann darstellt.
Also die Ergebnisse sind genauso 100% korrekt wie die Berechnungen nach der alten Methode? Dann muss man in Kauf nehmen, dass sich da leichte Ungenauigkeiten einschleichen, wenn man den Rechenweg so komprimiert?
Das ist eine sehr gute Frage, Herr Karkowski. Tatsächlich ist es umgekehrt. In der alten Methode sagt man einfach, okay, ich schaue mir nicht die 10 hoch 46 Möglichkeiten an, sondern nur, sagen wir mal, 10 hoch 10 und den Rest werfe ich weg. Das heißt, das ist eine sehr ungenaue Methode. Unsere Methode hingegen jetzt ist hochgenau. Wir können an einzelnen Beispielen sehen, dass wir tatsächlich sozusagen die maximale Genauigkeit erreichen, die auf einem normalen Computer möglich ist.
Mhm. Und heißt das jetzt für die Wissenschaft, dass alle Chemiker künftig vom Homeoffice arbeiten können und nicht mehr warten müssen, bis Jupiter, der Supercomputer in Jülich, einen Slot frei hat?
Tatsächlich, für manche Probleme ist das so. Wir können jetzt ganz viel, was wir früher zum Beispiel mit Kollegen aus Neuseeland auf einem Supercomputer gerechnet haben, jetzt auf meinem Standard-Desktop-Laptop rechnen und damit sehr viel Elektrizität sparen. Aber natürlich geht es auch noch weiter, denn dadurch, dass wir jetzt dieses Tool zur Verfügung haben, können wir Materialien viel genauer bestimmen. Und das ist eigentlich noch der deutlich spannendere Punkt.
Bedanken Sie sich beim Mathematiker und Physiker Dr. Andreas Buchheit, der uns verraten hat, wie er diesen Rechenweg verkürzt hat. Herr Buchheit, danke, dass Sie bei uns waren. Gruß an die Universität des Saarlandes.
Vielen Dank, Herr Karkowski.